Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Mein Predigtext findet sich im Matthäusevangelium. Dieses hat viele Kapitel. Meins ist das siebte, ab Vers 13. Geht hinein durch die enge Tür. Denn die Tür ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hingehen. Wie eng ist die Tür und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Gut. Die meisten von uns haben diese Verse schon mal irgendwann gehört, gelesen und erklärt bekommen. Ich mach's trotzdem nochmal. Es gibt also zwei verschiedene Türen. Die eine ist ganz schmal. Die andere ist so ein richtiges Fußballtor fast schon, vermutlich mit mehreren Flügeln, leicht zu finden. Der eine Weg ist ein sehr schmaler Weg und der andere Weg ist ein richtig breiter Hauptweg. Ja, ich habe hier mal zwei Gesichter schon mal hingemalt. Wir sind natürlich auf dem schmalen Weg, okay? Ja, gut. Also ich fand die Idee sehr hübsch, deswegen greife ich sie auf. Diese Person heißt ich du. Und die Person auf dem breiten Weg, die wir auch kennen leider, heißt er sie. So. Ja, jetzt müssen wir uns fragen, womit stehen diese Wege in Verbindung? Worum geht's bei diesen Wegen? Da gibt's eine klassische Erklärung. Ich habe da ein Bild aus dem Mittelalter ausgegraben. Einige von euch kennen das Bild vielleicht, ja? Das ist eine Darstellung, wie man sich das im Mittelalter vorgestellt hat. Hier unten, da ist der Moment der Entscheidung, auf welchen Weg man gehen möchte. Dann ist hier so eine ganz kleine, knisselige Pforte und hier der richtig schöne, große Bogen. Da ist Kirmes angesagt, dann gibt's hier irgendwelche Unterhaltung, da hinten ist Lotto, also Spätmittelalter. Dann gibt's hier eine Kneipe, da hinten ist Krieg und Schlägerei und alles Mögliche in dieser Richtung. Und der schmale Weg, der führt hier durch und führt dann vorbei am Kreuz natürlich. Das Kreuz ist der Eingang zum schmalen Weg. Und dann durch verschiedene Dinge, wo man lernt, sich selbst richtig zu verhalten und böse Dinge abzulegen, bis dann hinein in, der hier endet im Himmel und der endet in Verdammnis und Verderben. Also, das ist das, was man mir im kleinen Katechismus beigebracht hat. Sonst noch jemand? Ist das ungefähr die Interpretation? Ja, das, was so, ja. Ich meine, es stimmt auch tatsächlich, wir sollen nicht irgendwie böse Dinge tun und all diese weltlichen Vergnügungen und all solche Sachen. Von daher stimmt die Grundaussage des Bildes schon. Sie hat leider nur nicht das Geringste mit dieser Bibelstelle zu tun. Jesus spricht hier nicht von diesen Dingen. Das ist eine Interpretation, die irgendwann im sehr frühen Mittelalter hinter die Bibelstelle gelegt wurde. Und Leute, ich weiß, wir haben das alle so gelernt. Macht die Augen zu, sagt den 824 Gehirnzellen, in denen das gespeichert ist, Leute, ihr kriegt jetzt neuen Inhalt und vergesst es komplett. Es geht beim schmalen und beim breiten Weg nicht um richtiges Verhalten. Mach das mal weg, bitte. Woher weiß ich das? Na, es hilft immer, wenn man den Zusammenhang liest. Jesus war der genialste Lehrer, den ich bisher gefunden habe. Und er hat sehr, sehr systematisch und tiefgehend erklärt. Und das machen wir jetzt mal. Wir fangen weiter vorne an. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Nach welchem Recht ihr richtet, damit werdet ihr gerichtet. Dann kommt diese Sache mit dem Splitter und dem Balken. Dann gebt das, was euch heilig ist, nicht Leuten, die unwürdig sind. Werft die Perlen nicht vor die Säue. Dann geht's weiter. Bittet, und was auch immer ihr bittet, das werdet ihr erhalten. Wenn ihr sucht, dann findet ihr. Wenn ihr anklopft, dann geht die Tür vor euch auf, denn Gott liebt euch. Ihr Menschen, die ihr böse seid, gebt euren Kindern schon Gutes. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben und Segen, die ihn bitten. Dann kommt das, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, tut das den Leuten auch wieder. Dann kommen die Verse, die wir gelesen hatten. Geht durch die enge Pforte. Dann geht's weiter. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Das heißt, wenn diese Erklärung richtig wäre, dann hätte Jesus hier die ganze Zeit darüber gesprochen, wie das Leben als Christ ist, und dann mal einen Abstecher gemacht und gesagt, und übrigens, alle, die sündigen, saufen, rumhuren, Karten spielen, Lotto spielen, Kirmes gut finden, ihr seid auf dem falschen Weg. Und dann kommt er wieder zurück dazu, wie das Leben als Christ ist. Klingt das plausibel? Für mich klingt das überhaupt nicht plausibel. Es geht in dem ganzen Kapitel 7 um das Leben als Christ. Ne? Also das hier ist ein schmaler Weg, den Menschen, die mit Gott zusammen leben wollen, gehen können. Das ist ein breiter Weg, den Menschen, die mit Gott zusammen leben möchten, gehen können. Also es geht weiter, das lese ich jetzt etwas ausführlicher. Vorher, der eine oder andere hat es gemerkt, habe ich nur Stichpunkte rausgenommen, um den Zusammenhang herzustellen. Also geht durch die enge Pforte, geht durch die enge Tür. Die Tür ist weit, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Viele sind es, die da hingehen. Die Tür, die ist ganz eng und der Weg ist sehr schmal, der zum Leben führt. Wenige sind es, die ihn finden. Seht euch vor den falschen Propheten, die aussehen, als wären sie Schafe und zu euch kommen, innen aber sind sie reißende Wölfe. Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Kann man Trauben lesen von den Dornen oder geben Disteln Feigen? Nein. Jeder gute Baum bringt gute Frucht, ein fauler Baum bringt schlechte Frucht. Ein guter Baum kann gar nicht schlechte Frucht bringen, ein schlechter Baum kann gar nicht gute Frucht bringen. Ihr sollt sie an ihren Früchten erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, wir haben in deinem Namen geweissagt, wir haben in deinem Namen Geister ausgetrieben, wir haben in deinem Namen Wunder getan und ich werde zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, geht weg. Voilà. Der Zusammenhang, in dem diese Verse vom schmalen Weg und von der schmalen Tür stehen, ist der nächste Satz. Seht euch vor falschen Propheten, die äußerlich aussehen, als wären sie Schafe und zu euch kommen, innen drin sind sie aber reißende Wölfe. Super. Also offensichtlich geht es darum, dass da jemand so aussieht, als wäre er ein Schaf und sich auch so verhält, es aber nicht ist. Das ist der breite Weg, okay? Machen wir uns mal ein paar Gedanken dazu. Gehen wir mal darüber, das Verhalten. Wie verhält sich du, der auf dem schmalen Weg? Lebt er christlich? Lebt er so, wie man es von einem Christen erwartet? Na klar. Ja. Sie, der auf dem breiten Weg, tut er das auch? Ja, und zum Teil sogar noch besser. Ja, er sieht von außen aus wie ein Schaf. Ich meine, das steht alles hier. Wir müssen nur, wie gesagt, diese Programmierung, die irgendwann in diesen Bereichen des Gehirns stattgefunden hat und die gesagt hat, es geht darum, dass du dich immer richtig benimmst, es geht darum, dass du dich immer richtig benimmst, es geht darum, dass du dich immer... Das müssen wir jetzt mal entlernen, sozusagen. Also, steht doch hier. Ja, das ist genauso von außen ein Schaf. Aber von innen nicht. Warum verhalten wir uns so, wie wir uns verhalten? Warum lieben wir einander? Warum finden wir das nicht weiter lustig, in die Kneipe zu gehen und dort die Nacht lang durchzusaufen und all diese Warum ist das so? Weil wir gelernt haben, uns zu beherrschen. Nein. Warum ist das so? Bitte? Weil wir Jesus lieb haben. Ja, natürlich. Weil wir Jesus lieb haben. Es geht weiter mit Frucht, ja, also keine tief intellektuelle Predigt, sondern einfach das, was da steht. Es geht weiter mit Frucht, die daraus entsteht, dass wir Christ sind, dass wir Jesus lieb haben. Also, das hier, das ist Frucht. So. Steht ein bisschen weiter hinten im Galaterbrief, Galater 5, Vers 16. Da heißt es, lebt im Geist. Dann vollbringt ihr diese ganzen Begierden des Fleisches überhaupt nicht. Ein bisschen später in Vers 22, die Frucht aber des Geistes, die ist Liebe, die ist Freude, die ist Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Das heißt, dadurch, dass wir Christen sind, dadurch, dass Jesus uns erlöst hat und frei gemacht hat, dadurch leben wir im Geist. Wir sind darauf ausgerichtet, dass unser Leben von unserem Geist und vom Heiligen Geist bestimmt wird und wir verhalten uns richtig. Warum bringt irgendeine Pflanze die Frucht, die sie bringt? Setzt die sich hin und sagt, okay, ich muss mich konzentrieren. Äpfel, Äpfel, ich bin ein Apfelbaum. Äpfel, Äpfel. Oh Gott, ich habe es gerade vergessen. Was war das? Äpfel, doch, Äpfel. Ich glaube es zumindest. Ich meine, es hängen ja noch keine dran. Ich bin nicht ganz sicher. Nee, wirklich. Wenn ich meine Blätter so angucke. Ja, Äpfel. Nein. Warum bringt ein Apfelbaum Äpfel vor? Es ist seine Frucht. Es ist drin. Es ist drin. Es ist in ihm genetisch drin. Und das gilt für den Christen, für den Menschen auf dem schmalen Weg genauso. Er bringt Frucht. Wir haben das öfter mal. Also ich meine, in den Apfelbaum sich reinzuversetzen, ist nicht so leicht. Aber wenn ihr euch vorstellt, wie wir manchmal unsere Frucht bringen, da ist das doch schon manchmal so. Ne? Oh, ich muss die Frucht bringen, ich muss die Frucht bringen. Oder? Nein? Amen. Da hat irgendjemand Nein gesagt. Also Frucht kommt einfach daher, dass du das rausbringst, was drin ist. Wenn man sich hinsetzt und pressen muss, dann ist das ein Symptom für was ganz anderes. Und die Frucht, die da rauskommt, eine völlig andere. Und die passt dann eher zu dem auf dem breiten Weg. Warum verhält der auf dem breiten Weg sich so, wie er sich verhält? Er versucht, etwas zu sein, was er nicht ist. Genau. Er ist ein Wolf, aber er hat gelernt, ins Himmelreich kommen nur Schafe und deswegen verhält er sich wie ein Schaf. Er muss sich immer Mühe geben. Ja? Jesus wurde mal gefragt, was ist das größte Gebot, das höchste Gebot? Und er hat gesagt, das höchste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Dann erfüllst du das gesamte Gesetz und die Propheten. Das heißt, Liebe ist das, was uns dazu bringt, die Liebe Gottes und unsere Liebe für Gott und für den Nächsten so zu sein, wie wir gerne sind. Liebt der sich? Ich meine, das Gebot besteht natürlich aus mehreren Stufen. Das eine ist, du sollst Gott lieben, das andere ist, du sollst deinen Nächsten lieben und das dritte ist, wie dich selbst. Liebt er sich so richtig? Der auf dem breiten Weg? Eigentlich hasst er sich. Er hasst das, dass er immer wieder Fehler macht. Er hasst das, wenn er wieder daneben gegangen ist. Und er weiß, er muss noch härter arbeiten, sonst wird das nichts mit dem Ziel. Er hat's gelernt, aber er ist dabei, sich immer und immer und immer wieder selbst zu disziplinieren. Und eigentlich, wenn man ihn da an diesem ersten Gebot vergleicht, merkt man schon, irgendwas ist mit ihm faul. Von außen, am Verhalten, sieht man's, wie gesagt, nicht wirklich. Das war jetzt gutes Verhalten. Warum bringen die gutes Verhalten vor? Was passiert, wenn sie schlechtes Verhalten, also mal daneben greifen? Das passiert bei beiden. Ne? Da kommt eine Wespe und piekt in den Apfel, der am guten Baum hängt und plötzlich fängt der Apfel das Faulen an. Wir haben alle ähnliche Wespen in unserem Leben. Bei ihm hat man schon gesagt, er hasst sich. Er hasst sich und er versucht es nochmal. Was passiert bei ihm, wenn er plötzlich merkt, da ist eine Frucht nicht in Ordnung? Er bringt sie zu Jesus, genau, und er findet da Vergebung. Ein Norweger namens Løvaas hat das mal gesagt. Das Gegenteil der Sünde ist nicht moralische Stärke, sondern der Glaube an die Gnade Gottes. Also wenn Sünde auftritt, wenn die Frucht doch mal schlecht ist, dann ist das Gegenteil, das du brauchst, nicht moralische Stärke, sondern die Gnade Gottes. Und die ist überreich da. Ja. Jetzt bringen wir in dieses kleine Bild von Ich, Du und Er, Sie noch jemand zwischen rein. Und das ist von mir aus Es. Und Es verhält sich so ein bisschen unbedarft. Oder Es macht auch mal was falsch. Wie reagiert Ich, Du? Wie reagiert der auf dem schmalen Weg? Was tut der? Wenn ein dritter Christ dabei ist, der Sachen macht, die seltsam sind oder die nicht in Ordnung sind, oder er ist noch sehr jung und muss noch vieles dazu lernen oder hat viele Sachen aus dem Vorleben dabei oder versteht die Gnade Gottes, wie auch immer, ist auf jeden Fall jemand, der ziemlich am Anfang steht, bei dem was zu verändern ist. Was macht der Mensch auf dem schmalen Weg mit dem? Trösten und verstehen, ermutigen. Also schon in einer gewissen Art und Weise das Verhalten versuchen zu verändern von dem, ja? Und was macht er sie, der auf dem breiten Weg? Bitte? Überhebt sich. Also das ist natürlich heimlich, ne? Weil ich meine, das wäre ja Stolz. Und Stolz ist wieder eine der Früchte. Also, aber erstmal tut es ihm gut, aber nur heimlich. Aber was macht er? Versucht er auch, den, der daneben geht, zurechtzubringen? Na, mit großer Freude. Also, auch der hier versucht, das Verhalten von anderen christlich zu prägen. Jesus hat mal gesagt, ihr Juden, ihr habt einen gefunden, der konvertieren möchte, und ihr habt die größte Freude daran, jemand aus ihm zu machen, der sich genauso oder noch schlimmer wie ihr ans Gesetz hält. Also beide werden versuchen, einen anderen in Richtung Reich Gottes zu bewegen, aber es gibt einen großen Unterschied, wie du vorher völlig richtig gesagt hast, der hier, der tut es aus Liebe und der hier tut es mit sehr viel Nachdruck. Es kann passieren, dass beide zu dir kommen und sagen, das war jetzt nicht in Ordnung. Aber der eine kommt mit einem zerbrochenen Herzen, weil er dich lieb hat und dir helfen möchte. Und der andere kommt mit einem Russell hat mal gesagt, die größte Freude des Moralisten ist, wenn er mit gutem Gewissen grausam sein kann. So, also, hier haben wir, geht hinein durch die schmale Tür. Die Tür ist weit, der Weg ist breit, die in Richtung Verdammnis führen. Viele sind es, die auf ihm hingehen. Die Tür ist ganz schmal und der Weg ist schmal, die zum Leben führen. Und wenige sind es, die ihn finden. Doppelpunkt, die Erklärung. Seht euch vor den falschen Propheten, also Menschen, die so wirken, als würden sie im Namen Gottes sprechen. Die äußerlich wirken wie Schafe, aber innerlich sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten könnt ihr sie erkennen. Guter Baum bringt gute Frucht, ein schlechter bringt schlechte Frucht. Was sind das für Früchte? Da kommt natürlich als erstes der Gedanke, die Früchte sind äußerliche Wirkung. Deswegen erklärt Jesus gleich weiter, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, gehen ins Himmelreich, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun, also die den Vater kennen und die an der Hand des Vaters gehen und die lieben. Und er erklärt weiter, es werden viele am Endtag sagen, Herr, wir haben geweissagt, wir haben böse Geister ausgetrieben, wir haben in deinem Namen Wunder getan. Und ich werde zu ihnen sagen müssen, ich habe euch nie gekannt, geht weg, ihr Bösen. Also das gibt doch ein schlüssiges Gesamtbild, wenn man das mal so am Stück liest, oder? So, warum spreche ich jetzt darüber? Weil Gott mir das aufs Herz gelegt hat, ist natürlich der normale Grund. Aber was hat das für uns praktisch an Auswirkungen? Naja, wir machen uns immer so viel Gedanken über das, was wir vorher in dem Bild gesehen hatten, als breiter Weg. Und egal, was wir machen im Reich Gottes, wir denken, das wäre alles der schmale Weg. Ich denke, wir müssen unseren Blick ganz neu darauf richten und feststellen, vom breiten Weg sind wir weg. Ab und zu kommt eine Wespe und sticht in die Frucht. Gut. Aber das Gegenteil davon ist die Gnade Gottes. Und Jesus, da ist überreich Gnade. Ne? Jakobusbrief steht als Charakterisierung für Gott, bittet ihn, der gerne gibt und niemals schilt. Also wenn du zu Gott kommst und sagst, hier an der Stelle brauche ich Hilfe, brauche ich Veränderung, brauche ich deine Gegenwart, möchte ich dich kennenlernen, dann kannst du sicher sein, dass diese Sachen ausgemerzt werden. Aber wir müssen unseren Blick auch neu richten auf das hier. Und dann, wenn wir feststellen, in ich, du, in uns, ist eben doch noch eine ganze Menge er, sie, der aufs Verhalten guckt und der sagt, wieder nur 6 Kapitel gelesen heute, 7 lesen, morgen lese ich 8 und dann bin ich wieder im grünen Bereich. Ja, manchmal ist das drin bei uns. Und sich zu vergegenwärtigen, das ist es nicht. Jesus ist gekommen und gestorben, um eine Liebesbeziehung mit uns zu haben. Nicht um neue Arbeiter, Arbeitssklaven zu bekommen. Also der Schlüssel des Ganzen ist wie in diesem ersten Gebot zusammengefasst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit allem, was du hast und deinen Nächsten wie dich selbst. Und darin ist bereits alles an Verhaltensmaßregeln zusammengefasst. Man kann dieses weiter durchgehen in die verschiedensten Bereiche, beispielsweise Geistesgaben. Da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, die Gaben. Beide haben Geistesgaben, haben wir gerade gelesen. Ne? Der hat Dämonen ausgetrieben und so weiter auf dem breiten Weg, aber Jesus sagt trotzdem, ich hatte dich nicht gekannt, ich habe dich nicht beauftragt. Beide haben die Gaben, aber zu unterschiedlichem Zweck. Die haben die Gaben, irgendeiner meine Stifte gesehen. Er hat die Gabe natürlich, damit anderen geholfen wird. Damit diese Welt besser, schöner und sicherer wird. Damit Menschen die Liebe Gottes erfahren. Also für andere. Und er hat die Gaben, damit andere sehen, dass er ein geistlicher Crack ist. Und ich meine, am Anfang ist das natürlich. Du betest zum ersten Mal für jemand und dann da passiert was. Der Geist Gottes rührt ihn an. Sein Leben verändert sich. Und dann denkst du erstmal, ja, gut, wo muss ich mich bewerben? Welche Kongregation hat noch irgendwo einen Führungsplatz? Also jetzt nicht so was Einfaches. Ja, ist ganz normal. Aber das bleibt nicht lange so, weil wenn das bei ihm passiert, dann kommt er schnell wieder zurück zu seinem lieben Herrn und Heiland und der sagt, das haben wir super gemacht. Wir müssten vielleicht nochmal drüber reden, wer welchen Anteil daran hatte, aber du hast das super gemacht. Und dann nivelliert sich das. Und er hier, er weiß, das bin ich. Ich bin jemand, der Gaben hat. Ich werde zu Ihnen sagen, ich habe euch noch nie gekannt, geht weg. Es gibt da so ein nettes kleines Beispiel von einem jungen Mann, der ein begeisterter Fan von Frau Dr. Merkel war. Kennt ihr das? Nein, gut. War also ein begeisterter Fan unserer Bundeskanzlerin, Frau Dr. Merkel. Er las alles über sie. Er kannte ihre Biografie von vorne bis hinten auswendig. Er wusste, wie sie spricht. Er wusste, was sie gerne isst. Er wusste, wie sie denkt. Er kannte ihre Positionen. Er kannte ihre Karriere. Er war der absolute Crack, was Frau Dr. Merkel betrifft. Er hatte Bilder in seinem Zimmer an der Wand von ihr. Er war ein richtiger Fan. Kein Stalker, sondern ein Fan. Und eines Tages kam er in den Bundestag, in die offene Stunde, bei der Leute von der Kuppel aus zuschauen dürfen. Und als er dort unten lang ging, weil er zwischendurch mal weg musste, da begegnete ihm tatsächlich Frau Dr. Merkel in Person. Und er stürzte auf sie zu und sagte: Frau Dr. Merkel, ich kenne Sie so gut. Und da sagte Frau Dr. Merkel: Das freut mich, ich kenne Sie überhaupt nicht. Ja? Es kommt nicht darauf an, wie viel du über Jesus weißt, letztendlich, sondern es kommt zum Schluss darauf an, dass Jesus sagt: Ja, ich kenne dich. Ja? Und das hier sind diese Menschen, die in deinem Namen habe ich geweissagt, böse Geister ausgetrieben, ich habe alles getan, ich war so diszipliniert, eigentlich ist das tragisch. Für alle Ich-Dus ist das extrem tragisch. Behaupte ihr jetzt nicht, dass ich reinrassig ich und du bin, für Details fragt ihr meine Frau. Aber für Ich-Dus, für Menschen auf dem schmalen Weg, ist das tragisch zu sehen, wie sich andere abmühen, abrackern, einsetzen von vorne bis hinten und trotzdem in der Gefahr stehen, Jesus noch nicht mal wirklich zu kennen. Und andersrum, dass Jesus sie nicht kennt. Und es geht so am Ziel vorbei, am Kern vorbei dessen, wofür Jesus gestorben ist. Es geht so an dieser Beziehung vorbei, die Jesus gerne mit jedem von uns hätte, jeden Tag neu und immer tiefer. Es ist absolut tragisch. Es ist der Grund, warum ich darüber spreche. Lasst uns in unserer Umgebung, lasst uns schauen, wo sind Menschen, denen wir helfen können. Lasst uns der Gefahr bewusst sein, wenn ich jemand finde, der ganz energisch auf diesem Weg ist und ich sage ihm, das geht aber nicht so, dass ich ihm möglicherweise nur eine neue Verhaltensregel gebe. Ich muss mit ihm ganz, ganz geduldig sein, bis er anfängt, die Gnade Gottes zu verstehen und bis die Liebe Gottes in sein Herz fällt und ihn erfüllt. Und dann nicht, weil wir sehr viel arbeiten und das richtige Programm haben und die richtige Strategie. Dann passiert in einem zweiten Schritt noch was. Jesus hat mal gesagt, wir sind das Licht in dieser Welt. Ja? Und er hat gesagt, wir sollen scheinen, wir sollen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Und wenn das so zusammenkommt, letztendlich ist der Kern Liebe, dann passiert was mit diesem Licht. Wenn ihr mal guckt, da unten, da ist eine LED dran an dieser Box. Wer von euch kann diese Leuchten sehen? Die erste Reihe, ja, so ein bisschen so. Also wenn ich jetzt nicht darauf hingewiesen hätte, da ist eine LED. Wem wäre die dann spontan aufgefallen? Einem vorne, gut. Also das ist so eine kleine LED. Ich habe hier jetzt was. Das sind LEDs und zwar 127? Ungefähr? Wie viel? 117. Also ungefähr so viel, wie wir in der Gemeinde sind. Und es sind auch nur LEDs. Das sind LEDs. Also diese kleinen Leuchtdioden. Und wenn wir da mal einen kleinen Versuch mitmachen, und das, kann man das schon eher sehen? Es ist gerade so ein bisschen beim Einbrennen, das wird gerade noch etwas heller. Das macht doch einen ziemlichen Unterschied, oder? Auch nur kleine LEDs. Ja. Da kann man gar nicht mehr anders, als von diesem Licht Kenntnis zu nehmen. Ne? So, seid ihr ein bisschen... Geht's besser? Ja? Bitte? Na gut. Schräg nach oben geht besser? Gut. Okay. Also, eine LED, ein Glühwürmchen Gottes... Das sind wir. Fällt überhaupt nicht auf. Aber wenn wir zusammenkommen und wenn wir gemeinsam alle auf diesem schmalen Weg sind und schauen, dass unsere lieben Geschwister, die so hin und her gerissen sind zwischen den Wegen, dass die auch alle auf den schmalen Weg kommen, dann passiert was. Dann passiert nämlich das, was Jesus gesagt hat, man soll an der Liebe, die ihr untereinander habt, erkennen, dass ihr meine Kinder seid. Nicht daran, dass wir uns hier treffen, nicht daran, dass wir draußen ein Kreuz auf den Turm gemalt haben, nicht an sonst irgendwas, sondern daran, noch nicht mal daran, dass wir uns alle richtig verhalten, sondern an dieser Liebe untereinander. Die ist wie dieses Licht. Ein kleines bisschen strahlt nicht wirklich aus, aber wenn wir alle zusammenkommen, dann kommt jemand dazu und sagt plötzlich, ja, das ist aber ganz schön hell hier. So, das wäre soweit das. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Amen.